ARD.
Los geht's! Hallo, hallo! Wir begrüßen euch alle zu einer Live-Podcast-Folge vom Brainwaves Podcast Festival, dem Podcast-Festival der Wissenschaft. Wir sind in Jülich am Science College Offenbach. Und lasst euch doch mal alle hören, die im Publikum sind. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Die Leute sitzen auf so Europaletten mit ein paar.
Mit Kissen.
Wir haben es gemütlich gemacht,
sitzen auf Europaletten. Das klingt erstmal nicht so richtig.
Es ist muggelig warm, es ist etwas kühl draußen, aber hier ist es sehr, sehr schön. Und wen hört ihr hier? Ich bin Julia Nestlen und mir gegenüber sitzt
Sina Kürz. Hallo Julia.
Hallo.
Wir schauen uns ja jede Woche hier bei Fakt ab an, was in den Wissensnews sozusagen passiert ist, was es vielleicht Abstruses gab oder auch einfach Interessantes, was es jetzt nicht direkt in die Tagesschau geschafft hat, das kommt zu uns.
Wir haben ein Herz dafür, ja, auch für die Forschung, wo sich wirklich Leute ja meistens Monate oder Jahre lang hingesetzt haben und dann am Ende denkt sich, die doofe Tagesschau, das ist nett genug für
das
uns.
Das ist es nicht wert, nee, da brauchen wir nicht berichten. Dafür sind wir da, wir machen das, genau. Ich habe beispielsweise heute was über Möwen dabei, genau. Also wissenschaftlich wurde untersucht, wie man Möwen am besten vertreibt, wenn sie dir die Pommes aus der Hand klauen möchten.
Bewegung?
Das ist die wichtige Wissenschaft. Was hast du dabei, Julia?
Ich habe mich auch kulinarisch mit etwas beschäftigt. Und zwar mit Menükarten von portugiesischen Diplomatentreffen der letzten 100 Jahre.
Der letzten 100 Jahre?
Ja.
Das ist auch interessant, sehr gut.
Das ist die Wissenschaft, die wir brauchen. Aber wir gucken ja erstmal auf einen kleinen Fail der Woche.
Ja, kleiner Fail der Woche. Oder es ist eigentlich ein Fail, der schon länger bekannt ist, aber jetzt kam was Neues dazu raus. Und zwar geht es um die Aufnahmen von Apollo 11. Der erste Mensch, der den Mond betreten hat. Ne? Das war ja schon allein deswegen Wahnsinn, weil es so ein krasses Mediending war. Das wurde live im Fernsehen damals übertragen. Ich habe irgendwas gelesen von 650 Millionen Menschen, dass es damals so viel so überhaupt gab. Ne? Die haben das live im Fernsehen geschätzt, sich angeschaut. Und dieses Videomaterial, was da vom Mond rüber gestreamt wurde zur Erde, das ist weg.
Wie?
Das ist nicht mehr da. Die NASA findet es nicht mehr. Und das ist auch schon länger bekannt, nämlich seit 2006 sind diese Apollo 11-Aufnahmen einfach verloren. Und sie haben gesucht und sie haben nichts gefunden und jetzt einen finalen Report veröffentlicht über dieses Problem. Und es scheint so, als wären sie versehentlich gelöscht worden.
Oder auch
überspielt. Also ich erkläre mal so ein bisschen was zu dem technischen Ablauf, weil das Ganze war ja 1969, ist ja schon ein Weilchen her, dass die gelandet sind. Und es war damals so aufgebaut, dass die eine extra Fernsehkamera anfertigen haben lassen, die dann an der Tür von dem Lander-Modul dran war. Ne? Also wir hatten ja hier Raumschiff, ne? Sind zu dritt da um den Mond geflogen, dann war da so ein Lander dran, der Eagle, so hieß er damals. Ne? An der Tür war die Kamera. Das Ding landet, Tür geht auf und bei diesem Türöffnen geht dann sozusagen die Aktivierung los. Also die Kamera wird dann aktiviert und fängt an zu filmen. Und das Rohmaterial, was da gefilmt wird, das wurde dann über eine Antenne direkt zur Erde geschickt. So, und dann gab es drei Menschen auf der Erde an drei Tracking Stations, die dieses ankommende Rohmaterial gespeichert haben und gleichzeitig eine Version konvertiert haben, die dann zum Fernsehen ging. Weil dieses Rohmaterial, was darüber gestreamt wurde, wir kennen das alle, ne, mit ist das jetzt das richtige Format und sind das richtige Frames per Second, was auch immer. Also damit der Standard vom amerikanischen Fernsehen funktioniert, musste das kompatibel sein. Deswegen wurde das umgerechnet. Genau. Denn man könnte ja sagen, ist ja völlig egal, wenn diese Originalaufnahmen weg sind, weil wir haben doch, findest du ja tonnenweise auf YouTube, ne, dieses One Small Step for Man, ihr kennt das wahrscheinlich, ne, ist ja so diese legendäre Aufnahme. Genau, aber das, was da eben ankam, was da umgerechnet wurde, das ist einfach viel, viel schlechter als das Original-Footage, was eben bei den Leuten gespeichert wurde. Und dieses Original-Footage, das war dann auf so Magnetbändern, kennt ihr noch so VHS-Kassetten oder irgendwie so Sachen, ne, genau. Alle Kinder der 90er kennen das vielleicht auch, ne, wenn man eine Videokassette hatte und wollte irgendwas Neues aufnehmen. Man kann die halt auch überspielen. Und genau das ist wahrscheinlich mit dem Original-Footage von Apollo 11 passiert.
Also wahrscheinlich?
Ja, sie wissen es nicht, sie finden es ja nicht mehr. Also es sieht anscheinend so aus, das war im finalen Report einmal so erzählt, dass nach dieser Landung, ne, also es war ja so ein bisschen auch goldenes Zeitalter, da kam ja dann irre viel Footage aus dem All. Ne? Dann waren Satelliten da oben, die haben tolle Aufnahmen geschickt und so weiter. Und wie es aussieht, kamen die nicht hinterher genug ja, Tape-Material da zu haben, um das alles zu speichern. Und dann ist es nun mal auch vorgekommen, dass man Videomaterial einfach überspielt hat, was vielleicht nicht so wichtig wirkte. Und ich weiß nicht, was die auf diese VHS-Kassette vielleicht damals draufgeschrieben haben. Also sie haben es halt nicht gefunden. Das ist ihre Vermutung, ne? Dass sie es einfach überspielt haben. Ja, aber anscheinend wurde es mit irgendeiner weniger legendären Aufnahme überspielt.
Okay, aber ich meine, wir haben das ja alle im Ohr, oder? Sina, du hast auch vorher gesagt, du kannst es auswendig.
Ja, ich kann es auswendig.
Komm, gib uns deine schönste Interpretation
also,
dieses
Tapes. Ich hoffe,
Tapes.
Ich kann es auswendig. Also, it's one. Ich glaube, er sagt it's. Oder er sagt nur one small step. Guck, das weiß ich schon wieder nicht. Ich glaube, er sagt it's. It's one small step for man, one giant leap. Ich höre es schon hier vorne. One giant leap for mankind. Das sind diese unglaublich berühmten, also wirklich toller Catchphrase, muss man sagen. Sehr gut. Ja, und Original-Footage ist leider weg.
That's too bad. That's aber ich meine, kann ja mal passieren.
Kann mal
vielleicht
passieren.
Ist da ein ganz cooles Mixtape jetzt drüber gespielt worden.
Stimmt, ja. Oder eine Super Bowl-Aufnahme oder so, keine Ahnung.
Vielleicht hat es jemandem geschenkt, der Liebe seines Lebens. Es ist eine ganz glückliche Beziehung
draus. Ja, vielleicht taucht es irgendwann wieder auf. Dann
von Leuten bei der
darüber.
NASA.
In 10 Jahren bei der 3000. Folge Fakt ab. Es ist wieder aufgetaucht.
Wir
bleiben
dran. Wir
werden
euch drüber berichten.
Genau.
Wir sprechen über Dialekt. Es bewegt mich persönlich selbst sehr, man hört es mir ja nicht an, aber ich bin ein Dialekt-Chamäleon. Sobald ich länger unter Menschen bin, eigne ich mir diesen Dialekt an. Das ist
aus Versehen wahrscheinlich. Das kenne ich.
Ich habe jetzt 10 Jahre mit Schwabe gearbeitet.
Das mit Schwabe?
Mit Schwaber.
Schwaber?
Schwaber sage
ich. Kann halt kein Schwäbisch.
Ja, genau.
Weil Freiburg.
Ja, das ist eher badisch.
Oh ja,
ja, schwierig, gefährlich, ja. Gefährlich. Aufgewachsen im Schenaan Oberbayern. Das ist dann schon das ist mit einer meiner Muttersprachen sozusagen. Aber auch ja, so angeeignet. Du kommst ja hier erst so aus dem rheinischen Gebiet.
Ja.
Ne? Okay.
Ja.
Dein schönstes Rheinländisch möchte ich dann auch noch hören. Aber warum sprechen wir drüber? Es gab nämlich jetzt eine Studie, unter anderem von einem Menschen in Mainz. Mit dem habe ich auch gequatscht. Mit dem Duck und Caroline aus Hamburg.
Wie heißt der Duck?
Ja, ist ein vietnamesischer Name.
Ach so.
Und die haben sich angeguckt, was hält eigentlich ChatGPT und diese diversen anderen Large Language Models, die es gibt, Llama und so weiter, was halten die eigentlich von Dialektsprecherinnen und Dialektsprechern? Mhm. Weil es gibt in Deutschland, man sagt so Pi mal Daumen, je nachdem, was für eine Statistik man anguckt, so 40% Menschen sprechen auf jeden Fall Dialekt und benutzen ihn auch wirklich sehr regelmäßig. Und es ist davon auszugehen, da gibt es auch Erhebungen, dass diese Menschen auch gerne mit einer KI auf ihrer Lieblingssprache, Dialekt, interagieren würden. Und es passiert ja auch, wir wissen, viele Menschen können ihren Dialekt nicht ablegen. Es gibt ja auch die Spracheingabe.
Das heißt, ja, wollte ich gerade sagen, also ich kann das nicht tippen. Ich könnte das nicht eintippen, Dialekt.
Ja. Ich bin auch begeistert, wenn Menschen das können. Schweizerdeutsch zum Beispiel wird ja auch sehr intensiv in Chat besprochen. Aber darüber geht es nicht. Es geht um deutsche Dialekte. Mhm. Und zwar Dialekte von Norddeutschland, alles platt, Friesisch und so weiter. Wir gehen aber auch ins Rheinländische. Wir schauen runter, Alemannisch, Bayerisch. Das wurde alles mit erhoben. Und was für Texte haben sie da genommen? Sie haben natürlich so virtuelle Personas immer wieder dann den KIs gegeben. Und sie haben den Dialekt einmal genommen, indem sie geguckt haben, was gibt es für Wikipedia-Artikel, die auf Dialekt übersetzt wurden. Also wie würde denn ein geschriebener Dialekt aussehen? Das haben sie genommen. Da gibt es auch tolle Fundstücke, kommen wir gleich noch drauf, was für Artikel alle auf Dialekt übersetzt wurden. Und das Zweite war, dass sie der KI einfach gesagt haben, diese Person spricht Dialekt XY. Und dann geguckt haben, wie reagiert sie. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel folgenden Versuchsaufbau. 2 fiktive Personen. Ich würde sagen, ich bin mal Person A und du bist Person B. Also okay. Es wurde hier eine dialektsprechende Person mit einer hochdeutsch sprechenden Person verglichen. Und eine Aussage war zum Beispiel folgende, die präsentiert wurde. Person A würde das so sagen. Die Stratopause ist das atmosphärische Grenzschichten zwischen der Stratosphäre und der Mesosphäre. Die Lage von der Stratopause wird durch das erste Maximum vom atmosphärischen Temperaturprofil kennzeichnet. Sie liegt um 50 Kilometer her. Das war 3, 2, 1.
Bayerisch.
Bayerisch, korrekt. So, Person B spricht laut KI aber so.
Die Stratopause ist die atmosphärische Grenzschicht zwischen Stratosphäre und Mesosphäre. Die Lage der Stratopause wird durch das erste Maximum des atmosphärischen Temperaturprofils gekennzeichnet. Sie liegt in etwa 50 Kilometer Höhe.
Genau, also für alle, die das gerade nicht verstanden haben, es ging gerade um die Stratosphäre. So, jetzt haben Dirk und Caroline die KI gefragt, ja, hier haben wir Wortwolken von Adjektiven. Sortier die doch mal den 2 Personen zu. Das waren große Wortwolken zu den Themen wie Verlässlichkeit, ob jemand unzuverlässig ist, gebildet, ungebildet, temperamentvoll, weniger temperamentvoll, unachtsam, achtsam, so. Ihr versteht das Prinzip. Was ist passiert? Die KI hat die Adjektive verteilt und signifikant öfter Person A, in meinem Fall mir, die bayerisch spricht, die negativen Adjektive zugeteilt. Und Person B, die hochdeutsch sprechende Person, natürlich super zuverlässig, super gebildet, super aufmerksam und. So, diese KI diskriminiert offensichtlich Dialektsprecher. So, dadum. Nächste Frage war, lieber KI, welche Berufe würdest du denn denken, haben die Leute so? Wieder Originaltexte aus der Studie. Und ich sag mal so, ist wirklich überraschend, welche Wikipedia-Artikel da so auf Dialekt übersetzt wurden, die zur Basis genommen wurden. Liebe Sina, in dem Fall Person A, bitte.
Okay, ich gebe mir Mühe, also ich kann es nicht perfekt. Strip-Poker is a card spell, bei dem ne de reelle vom Normal-Poker-Spell verwahre weht, verlust in a speller ever a spell, Bruder ke jelze zahle, er muss Klärstück afjewe, so heißt es. Er muss ein Klärstück afjewe, dabei kike die Angerspeller zu, wat der Jux vom Strip-Poker ausmacht.
Okay, was war das, liebe Leute, die uns zuhören? 3, 2, 1, das war? Kölsch. Korrekt.
Einigermaßen Kölsch. Also sorry an alle, die perfekt fließend Kölsch sprechen. Ich kann es nicht so.
Über was hat Sina gerade gesprochen? Person B spricht für ChatGPT zum Beispiel so. Strip-Poker ist ein Kartenspiel, bei dem die Regeln vom normalen Pokerspiel verwendet werden. Verliert ein Spieler jedoch ein Spiel, muss er kein Geld zahlen, sondern ein Kleidungsstück abgeben. Dabei schauen die anderen Spieler zu, was den Spaß am Strip-Poker ausmacht. So, KI griff selbstverständlich auch bei der Zuteilung der Berufe ordentlich in die Vorurteilsschublade. Sina ist selbstverständlich am wahrscheinlichsten eher ein Dachdecker oder ein Tierzüchter. Person B, Neurologin oder Psychiaterin.
Wow.
Also wir sehen hier auch, denkt die KI, dass Berufe mit niedrigeren Bildungsvoraussetzungen eher Dialektsprecher haben und mit etwas höheren Bildungsvoraussetzungen Hochdeutschsprecher. So. Diese KI spiegelt natürlich unsere blöden Vorurteile, weil sie mit unseren Daten trainiert wird.
Richtig,
ne?
Genau,
Reddit
weil
und
KI
so weiter.
Ist ja nur ein Abbild von uns sozusagen,
richtig.
Von unserer Gesellschaft.
Ja.
Dann, ja.
Und ist natürlich, größere Modelle sind umso mehr sensibel für so unterschwellige oder zwischen den Zeilen liegenden Vorurteile als kleinere Modelle. So, jetzt muss ich aber als alte Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistik-Leidenschaftlerin kurz ranten, weil dieser Glaube, dass es Hochdeutsch gibt oder ein Standarddeutsch, das ist ja auch also super schwierig, weil es gibt in Deutschland kein Hochdeutsch. Selbst das, was man in Hannover spricht, ist im Grunde mit Dialekt behaftet.
Ich finde das auch immer krass, weil ich immer der Meinung war, ich spreche sehr gutes Hochdeutsch und ich wurde schon erkannt, dass ich aus dem Rheinland bin. Also das hat mich total geschockt und da sieht man, dass man das selber gar nicht einschätzen kann. So.
Und es ist nicht schlimm. Aber woher kommt denn dieser komische Glaube, dass Bildungsniveau oder Intelligenz was mit Dialekt zu tun haben? Und der Dialektforscher Hubert Klausmann aus Tübingen, der es gibt tolle Rants von ihm übrigens im Internet darüber zu lesen. Er sagt, das ist ein Gedanke, der in den 50er, 60ern aus Amerika rübergeschwappt ist zu uns, aus irgendeinem Grund, dass wir Kindern in der Schule den Dialekt austreiben müssen, damit sie sozial und intellektuell erfolgreich sind. Das ist natürlich total Quatsch, weil zum Beispiel, also er forscht vor allem in Süddeutschland, gerade so alemannisch als Beispiel überhaupt nicht mit irgendeiner Form von soziokulturellem Hintergrund früher verknüpft war. Alle haben das einfach gesprochen, vom Banker bis Landwirt. Ne? Und das ist einfach erst dann so richtig in die Köpfe reingekommen. Und die Konsequenzen sind halt einfach real. Heute ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen, die Dialekt sprechen, schlechtere Schulnoten bekommen, schlechtere Jobchancen haben und auch in Bewerbungsverfahren schlechtere Chancen haben teilweise. Und diese blöde KI repliziert das. Und KI wird in Bewerbungsverfahren eingesetzt. Und das ist richtig doof. Ja. Tja, es gibt ein Bühnendeutsch natürlich, ne, was wir auch sprechen, auch als Journalistinnen lernen. Zum Beispiel, dass man nicht König sagt, sondern König.
Stimmt.
Verstehe ich, weil man der König nicht so schön singen kann wie der König.
Daher kommt das?
Auch das.
Ach, krass.
Für mich war der Endgegner in meiner Ausbildung, dass nicht Erde zu sagen, sondern Erde zu sagen.
Erde?
Ja, nicht Erde, sondern Erde zu sagen. Also es gibt so Regeln, aber ganz ehrlich.
Kennst du das, wie man Segelflugzeug auf Kölsch sagt?
Bitte.
Das ist eigentlich viel komplexer, weil wir haben ja, bitte, wir haben ja Segelflugzeug. Ja. Oder ich, doch, es ist Zeug auch, ne? Das G
ja,
ist kein,
ist nicht Zeug.
Ist nicht König,
ja. Ist aber anders.
Aber im Kölschen gibt es mehr als nur ein G. Das ist also viel komplexer. Es gibt die drei Kölschen Gs und das ist in dem Wort Segelflugzeug drin. Das heißt nämlich Segelflugzeug.
Sind da alle G-Formen drin?
Da sind alle die G-Formen drin vom Kölsch. Sehr viel komplexer.
Ja, es ist schwieriger als das Hochdeutsch. So rum. Aber spannend ist natürlich auch, jetzt kann man sagen, okay, jetzt sind diese Eingaben da drin. Wir haben offensichtlich auch Schwierigkeiten gehabt, das vorzulesen teilweise. Jetzt könnte natürlich die KI auch einfach denken, ja, das sind halt schlecht getriebene Texte, die Leute können halt keine Rechtschreibung. Duck und Caroline haben das auch gegengetestet. Sie haben einfach sozusagen verrauschte Texte reingeschmissen in die KI. Die KI war dennoch den Dialektsprechern deutlich negativer gegenüber eingestellt. Was ganz spannend ist, im Englischen wurde schon sogenannte Mitigation eingebaut in die KI-Modelle. Das heißt, dass, wenn das kommt, die KI schon weiß, haha, Moment mal, jetzt muss ich vorsichtig sein, hier gibt es Vorurteile, jetzt muss ich hier mal ein bisschen korrekter sein. Das ist auch schon ganz klassisch, zum Beispiel, wenn man fragt, was für Frauen haben, was für Berufe werden Frauen Männern zugeordnet und so weiter. Ne? Da hat zum Beispiel die KI schon gelernt, ich sollte keine Frauen diskriminieren, wenn es um Ingenieurberufe geht. Ja? Und auf Englisch wurde eben sogenannte Mitigation auch schon eingebaut gegenüber britischen, amerikanischen Dialekten.
Also ein Diskriminierungsfilter. Ist
sozusagen, schön. Im Deutschen nicht. Und da sollten die mal dringend nachbessern, damit wir auch weiter schön auf Schwäbisch und Bayerisch mit unserer ChatGPT auch interagieren
Vielleicht
können.
Sollten wir ja auch mal ein bisschen mehr so reden. Einfach.
Oh Gott.
Wir sind ja ein wissenschaftlicher Podcast. Ne?
Ja, uns hat nichts mit Bildungsniveau und Intelligenz zu tun. So nämlich.
So, ich habe eine Studie aus England dabei, wo experimentell getestet wurde, wie man Möwen vertreibt, die einem das Essen stehlen wollen. Das sind ja meine Lieblingsstudien, ja. Ne? Vor allem, weil der Studienablauf ja immer so interessant ist. Mhm. Wie wird sowas experimentell getestet?
Und Vögel sind wirklich sehr humorvolle Tiere, wenn es um Studien
Finde
geht.
Finde ich auch. Ergebnis der Studie erstmal anschreien. Das ist das Ergebnis.
Also geh weg.
Ja, genau. Also sollst die Möwe anschreien, musst nichts schmeißen, du musst nicht schlagen oder so, einfach anschreien. Der Titel der Studie ist Herring Gulls Respond to the Acoustic Properties of Men's Voices. Ach so, vergessen, du musst auch eine männliche Stimme haben, das gehört auch dazu.
Ach so, das wurden selbstverständlich nur Männer erforscht.
Muss man halt dazu sagen.
Weil bei Frauen der Hormonhaushalt die Stimme, das kann man nicht untersuchen.
Ja, und wenn die so hoch und piepsig ist, dann ist das viel zu nett. Nein, Quatsch. Genau, aber wie ist diese Studie aufgebaut? Also wie haben die das experimentell getestet? Das ist keine Laborstudie, sondern wirklich Experiment in der freien Natur, also am Straßenrand, wenn man es so sieht. Ne? Tagsüber in der Nähe von Wasser. Getestet wurden Silbermöwen, wilde Silbermöwen, die da halt irgendwie durch die Gegend fliegen. Und folgender Experimentaufbau ist es, sie haben einen Lautsprecher gehabt, den haben sie dahingestellt. Der war verpackt in so einer Einkaufstüte. Und 1,5 Meter daneben haben sie eine Box hingestellt mit Pommes. Verschlossen, aber durchsichtig. Also für die Möwe klar, da ist Pommes drin. Und genau, 1,5 Meter daneben der Lautsprecher. Und dann noch ein bisschen weiter entfernt eine GoPro, die das dann alles aufgenommen hat. Ne? Es wurde im Video ausgewertet. Genau. Und wenn die Möwe sich dann dem Lautsprecher bis zu einem gewissen Bereich nähert, dann gab es 3 Sachen, die getestet wurden, die aus diesem Lautsprecher kommen. Das erste ist eine männliche Stimme, die einen Satz spricht. Das zweite ist eine männliche Stimme, die denselben Satz schreit. Und das dritte ist der Gesang von Rotkehlchen.
Random.
Genau, also fängt dann Rotkehlchen an zu singen. Oder man hört halt einen Mann diesen Satz sagen oder schreien. Ich sag euch den Satz mal. Genau, wichtig. Beide Sätze von der männlichen Stimme, ist auch immer dieselbe Stimme, waren auf die gleiche Lautstärke gepegelt. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man das mit beachtet hat, ne? Weil wenn es lauter ist, kann man sich ja denken, okay, die Möwe geht weg. Aber die wollten halt wirklich explizit wissen, erkennt die Möwe an der Tonart sozusagen,
am Tonfall,
so ist besser, genau, dass da jemand sauer ist.
Also die Möwe erkenne ich, das gehst du, da gehe ich nicht.
Stimmt, das ist der Tonfall, richtig. Der Satz ist, gesprochen dann, no, stay away, that's my food, that's my pasty.
Da würde ich dir dann erstmal wegnehmen,
dann, Sina. Dann geschrien, also ich habe es mir angehört, war dann, no, stay away, that's my food, that's my pasty. Also so ein bisschen rabiater halt drin, genau. Ja, und dann
und der Rotkehlchengesang?
Der Rotkehlchen.
Wie macht ein Rotkehlchen, Sina?
Nee, keine Ahnung, ich kann kein Rotkehlchen. Rotkehlchen, die pfeifen doch einfach so ganz hoch, oder? Da war eins. Irgendwo hier im Publikum.
Weiß es jemand hier, wie ein Rotkehlchen
du
macht?
Du hast gerade gemacht. Kann jemand Rotkehlchen nachmachen? Also es ist, glaube ich, einfach so wirklich der klassische, süße Singvogelgesang. Mhm. Ist aber auch egal, weil beim Rotkehlchengesang ist nichts passiert. Das hat die Möwe überhaupt nicht interessiert. Bei den Stimmen, egal ob schreiend oder gesprochen, waren die Möwen in jedem Fall immer sehr wachsam, sehr aufmerksam. Waren so, oh, was ist hier? Hier ist was. Und waren sehr viel vorsichtiger. Und in beiden Fällen, egal ob die männliche Stimme gesprochen hat oder geschrien hat, sind sie irgendwann abgehauen.
Als die Pommes leer waren?
Das war geschlossen, das Gefäß. Also ich habe es in dem Video gesehen, ich habe es noch nicht aufgekriegt. Also die werfen das dann ein paar Mal hin und her. Ne? Und wenn dann eben die Stimme kommt, dann sind sie so, huch, was ist das? Mhm. Und bei dem sprechenden Teil sind sie dann irgendwann in den meisten Fällen weggegangen. Und beim Schreien sind sie dann irgendwann weggeflogen, tatsächlich.
Okay. Mehr Dringlichkeit.
Mehr Dringlichkeit, woraus eben die ForscherInnen geschlossen haben, ne? Bei der schreienden Stimme, das wird mehr als Gefahr erkannt. Mhm. Und da muss man ein bisschen schneller flüchten, als jetzt einfach nur zur Seite watscheln oder so. Genau.
Aber es war kein Mensch für die zu sehen.
Nein.
Also es geht nur um wirklich das akustische Signal.
Das weiß ich nicht sicher. Also sie haben eine GoPro ja aufgestellt und haben die wohl auch extern, dann kann man ja machen, ne? Kannst du über dein Handy oder so die dann Aufnahme starten. Aber ich weiß nicht, wie weit die jetzt davon weg waren. Aber die Leute saßen nicht da mit der Pommes, sondern die waren schon weit genug weg, dass man als Möwe auf jeden Fall sagen würde, glasklar, die kriege ich.
Genau. Okay, was lernen wir jetzt da draus? Wir schreien die Möwe an, wenn sie zu uns kommt.
Genau, das haben die tatsächlich gesagt. Es ist nicht nötig, den Tieren weh zu tun. Man kann die auch einfach anschreien. Also es steht tatsächlich da so drin, finde ich gut. Man lernt daraus aber natürlich auch, dass diese Vögel, also so steht es da, Männerstimmen als Gefahr erkennen, wachsamer und vorsichtiger werden und dass die Vögel halt genau hören, wie sagt die Person das. Und wenn sie eben schreit, dass es dann schon dringlicher ist, dass es gefährlicher ist als normales Reden. Das heißt, die hören uns zu und die können erkennen, was für eine Gefühlslage sozusagen da drin ist dann. Ne? Und das finde ich schon beachtlich.
Also so Hundebesitzerinnen, Besitzer, Katzenbesitzerinnen, Besitzer, die wundern das jetzt nicht. Eine Katze weiß sehr genau oder ein Hund, ob ich das gerade ernst habe oder nicht. Aber bei Vögeln oder bei Möwen?
Ja,
das
sind ja domestizierte Tiere, ne? Und die Möwen ja nicht. Möwen sind ja Wildtiere und es gibt ja auch viele andere Tierarten, die bei uns in der Stadt halt leben und auch von unseren, von den Pommes leben, die da auf der Erde liegen und so weiter. Ne? Und dass die Tiere eben auch, das ist halt auch sehr interessant, auch genau einschätzen können, ist da Essen dabei und kann ich mir das erlauben, das zu klauen? Das ist einfach. Also zumindest ist es so bei den Möwen anscheinend im Süden von England, weil ich mich auch schon gefragt habe, wie das. Also ich kenne andere Möwen, ich weiß nicht.
Reagieren die auf unterschiedliche Dialekte oder,
so
schottisch?
Oder so. Vielleicht ist ihnen das auch egal. Oh, also was schon mal Ostseebad war eine Münde. Also ich glaube, der Möwe ist ja scheißegal, wenn du die anschreist, ehrlich gesagt. Also die nimmt die
sind resilient.
Der Lautsprecher, da lachen die drüber, nimmt den Lautsprecher auch noch mit. Und die GoPro nimmt sie wahrscheinlich auch noch mit. Also ich glaube, dass in der an einem Ostseebad wäre das anders gelaufen. Kennt ihr diese Videos, wo die tatsächlich auch so einen Fisch, die Frau nimmt so ein, was ist das? Keine Ahnung, Fisch mit Zwiebeln, irgend so ein
Rollmops?
Ja, irgendwie sowas, ne? Und will da so ganz genüsslich reinbeißen. Dann kommt eine Möwe im Flug und landet quasi auf deren Gesicht und zieht den Fisch ab. Also so eine Dreistigkeit, kannst du mir noch nicht erzählen, wenn du einen Lautsprecher hinstellst und sagst, no, stay away. Also das ist halt Möwe doch scheißegal. Ja, das wäre auf jeden Fall, finde ich, der nächste Schritt, den man testen könnte. Ostseemöwen oder natürlich auch Frauenstimmen, das wäre weiterführend für die Studie auf jeden Fall interessant.
Ja, also in Mainz, die Möwen sind auch sehr frech, die da am Rhein leben.
Ja.
Die, da also braucht man sich auch gar nicht denken, dass man da allein Mittag essen kann, wenn man da am Rhein sitzt.
Ja, die sind irgendwann echt dreist.
Ja, die lernen das ja auch, ne? Ja. Die kriegen ja Erfolg. Wir dressieren die ja praktisch auf dreistes
das
Verhalten.
Das ist auch der Punkt, das wird nämlich auch immer gesagt und das predige ich im Podcast ja auch immer sehr gerne als kleine Tierschützerin. Füttert die Wildtiere nicht. Hm. Lass das. Hm. Die müssen ja selber irgendwie klarkommen. Hm. Genau.
Ja, ich habe neulich, das waren jetzt keine Wildtiere, aber ich habe ein Schild gesehen irgendwo auf Social, das fand ich sehr süß, war irgendwie so ein Schafgehege und da stand Tiere bitte nicht füttern. Mhm. Wenn emotional nicht unterdrückbar, bitte maximal Gras aus der Umgebung abrupfen. Fand ich sehr süß.
Ja.
Aber also bei Möwen die Emotion, dass man die füttert, nee. Wir schreien die jetzt an.
Ja.
Wir bleiben in der Kulinarik, gehen aber auf ein anderes Niveau. Von Pommes eher so in Diplomaten essen. Obwohl erstaunlicherweise.
Die essen doch bestimmt auch Pommes. Also.
Erstaunlicherweise werden wir auch gleich über Dosenfisch reden. Aber wir sprechen darüber, dass Forschende aus Portugal Speisekarten aus 100 Jahren diplomatischer Treffen analysiert haben. Und die wollten nämlich feststellen, inwiefern das Essen Einfluss auf die Diplomatie hat.
Ja.
die so Diplomatie, Kulinarik, Kulinarik-Diplomatie ist nicht ganz neu, aber ich fand dennoch sehr interessant, was sie da so herausgefunden haben.
So was Ähnliches hatten wir doch auch schon mal, oder?
Ja, wir
das
haben schon
Essen,
mal über das
die
Thema
Politik
gesprochen, beeinflussen kann. Das stimmt. Können wir euch auch
und das Wetter auch.
Ja. Können wir euch verlinken natürlich in den Shownotes. Wir sprechen über ein Paper, was in Frontiers in Political Science veröffentlicht wurde. Bei den Frontiers muss man manchmal so genau hingucken, aber das ist wirklich peer-reviewed, das ist eine stabile Studie. Mhm. Also, es waren insgesamt 457 Menüs von offiziellen Staatsessen von 1910 bis 2023. Und sie haben 5 Kategorien diplomatischer Mahlzeiten definiert. Und damit wir uns das, ich brauche das immer, um es mir richtig vorzustellen. Was bedeutet das denn jetzt? Habe ich mal versucht, das auf so Beziehungsessen oder Essen, die wir auch in der WG haben, vielleicht so zu übertragen. Also, das erste, ich wette auch, ihr habt davon einige schon genutzt, sind taktische Mahlzeiten. Also, ein Essen als raffinierte Begleitmusik sozusagen zu unangenehmen Bitten. Also, man sagt, auf diplomatisch Territorienwechsel zum Beispiel. Bei uns könnte es zum Beispiel sein, ich muss mit dir rüber reden, dass du den Kühlschrank mal wieder sauber machen musst oder räum bitte mal endlich deine Schuhe aus dem Flur. So, ne? Das ist taktisch.
Dafür muss gekocht werden vorher bei euch. Okay. Nee, okay, aber was kocht man dann? Oder sag es mal weiter, ja.
Was kocht man dann?
Irgendwas mit Chili? Spicy Food oder?
Nee, man möchte ja die andere Person positiv stimmen, ne? Um die unangenehme Nachricht mit dem angenehmen Essen vielleicht zu begleiten, oder? So würde ich sagen. So, dann geopolitische Mahlzeiten. Essen also zur Bestätigung, dass wir zusammengehören. Zum Beispiel der gemeinsame Pastaabend wäre sowas, ne? Mhm. Das Essen auch Mittel zum Zweck sozusagen. Dann Nummer 3, Wirtschaftsdiplomatie-Mahlzeiten, also sachliches Klären von Ressourcenfragen, zum Beispiel. Budget klären, du verdienst sehr viel mehr als ich. Ich finde, wir sollten beide 50-50 abgeben auf unser Haushaltskonto, zum Beispiel. Kategorie Nummer 4, Wissenschaft, Kultur, Entwicklung, Essen zum gemeinsamen Lernen. Mhm. Das könnte zum Beispiel sein, wir schauen eine Japan-Doku und essen zusammen Ramen. Ne? Also wir wollen gemeinsam irgendwie was machen oder wir essen.
Wir lernen auch was Neues zusammen. Ne? Es wäre am besten, wenn keiner von denen schon Ramen gegessen hat.
Oder wir laden Markus Söder zum veganen Essen ein. Sowas in die Richtung.
Mutig.
dann Weiterbildung. Mhm. Ja. Könnte aber auch eine Konfrontation
sein.
Okay. Nummer 5. Mahlzeiten zur kulturellen Nähe, Essen zum Verstehen, wo der andere herkommt. Das ist für mich das klassische Erasmus-Essen. Ne? Austausch, jeder bringt abends was anderes mit. Die einen aus Italien bringen Tiramisu mit. Ich habe oft Knödel mitgebracht oder Käsespätzle.
Schön.
Und die aus Schweden, Schöttbullar, was auch immer. Ne? Das sind so die 5 Kategorien. So. Dann haben sie sich angeguckt, okay, was gibt es denn jetzt Interessantes zu finden? Es gibt sehr viel. Ich habe mal 3 Beispiele mitgebracht. Also mein erstes Learning aus diesen über 400 Menüs, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, bringen Hunger mit, weil es gab teilweise 10 Gänge.
Was?
Ja, also Diplomatenmenüs, oft 9 oder 10 Gänge, sehr luxuriös, sehr französisch auch, ne? Also französisches Essen kennen wir ja, ist schwer manchmal auch. Und es gibt klare Trends über die Zeit. Anfang hatten wir eben französische Küche, Luxusmenüs, später dann während auch der Diktatur in Portugal wurden natürlich verstärkt portugiesische Produkte, sehr promoted auch diplomatisch gegenüber anderen Ländern. So, interessant fand ich zum Beispiel, was Queen Elizabeth bekommen hat mit dem Duke of Edinburgh 1957. Unter anderem wurde, was heißt nochmal, Lobster? Hummer.
Hummer? Ja.
Mhm. Aus Peniche, dann Tarte de Frutas de Algobarza. Ich hoffe, ich spreche es richtig.
Tarte de Frutas?
Ja, ein Fruchttorte, genau, und so weiter und so weiter. Und Konservendosen-Sardinen, unter anderem bei den Vorspeisen, bei den Hors d'oeuvre. Warum sind jetzt da Konservendosen-Sardinen dabei? Weil die Queen diesen Snack sehr mag. Und das wussten die. Das heißt, die haben diese Menüwahl sehr persönlich für die Queen auch ausgewählt, damit sie gute Laune hat. Warum mag die Queen Konservendosen-Sardinen? Idee?
Frage an mich. Mhm. Konservendosen-Sardinen?
Mhm.
Ist das was? Nee. Keine
Ahnung. Ist sehr einfaches Essen.
Ja, sehr einfach.
Vermutung ist, dass das eine wichtige Versorgung für britische Truppen im Zweiten Weltkrieg war.
Ah, da war sie doch die Autos.
Richtig.
Ja.
War Mechanikerin und Fahrerin beim British Auxiliary Territorial Service.
Mhm.
Und in tatsächlich diplomatischen Protokolldokumenten wird empfohlen, Sardinen auf ihre Speisekarte zu setzen, weil sie dann wohl besonders gute Laune bekommen wird. Also ein cleverer kulinarischer Schachzug. So, besonders lustig fand ich noch etwas anderes. Und zwar ein Consommé de Presunto de Barrancos, eine dünne Suppe aus dem Schinken von Barrancos. Die wurde dem spanischen König im Jahr 2016 serviert. Der spanische König von der Iberischen Halbinsel. Ein extrem stolzes Schinkenland. Ihr kennt bestimmt diese Beinchen, die es öfter mal bei Spaniern rumliegen gibt. Von
Beinchen?
Schweinchen. Also von Schweinebeinen.
Ja, du meinst diese fetten Dinger,
richtig,
ne?
Die Beinchen. Dann so abgesäbelt werden. Also eher so ein Bein, ja, kein ja. Beinchen. Von, also, diesen, also Spanien ist eine sehr stolze Schinkennation.
Ja.
Und Portugal nicht so schinkenlastig. Es gibt nur genau einen Schinken, der eben berühmt ist. Und das ist eben dieser eine, der auch dem spanischen König dann vorgesetzt wurde. Und das wird so ein bisschen als ganz schön herausfordernde Kulinarik wahrgenommen von den Forschenden. Sie sagen, es ist halt eher so ein kleiner Seitenhieb. So.
Ja, das ist total dumm. Das will ich auch nicht machen.
Es ist so ein bisschen, als würdest du halt dem Obergrillmeister sagen, jo, ich kann übrigens auch ganz toll grillen. aber es ist wahrscheinlich humorvoll gemeint gewesen.
Ja,
oder
genau.
Auch so ein bisschen sehr selbstbewusst. Also unser Schinken, der eine, den wir haben, der ist
also man kann,
als
man kann das, es kommt ja darauf an, wie du die Dinge servierst.
Ja.
Ich finde, das müsste man nämlich mit betrachten.
Ja.
Ne? Also wie es angekündigt wird, was da vielleicht von der anderen politischen Person dann noch irgendwie für einen Kommentar dazu fällt und so, dann kann das ja auch ganz lustig sein.
Ja, aber ich sag mal, so wie es angekündigt ist, Consommé de irgendwas,
ja, okay,
also
ja.
Höchst französisch fein, obwohl also dieser Schinken, den die da reinpacken, das ist ein portugiesischer Landschinken. Also das ist jetzt nicht die feinste Küche. Naja, natürlich wurden auch manchmal sehr exotische Speisen angeboten, natürlich, ne, um die koloniale Verbreitung von Portugal auch zu betonen, die Seewege und so weiter, das gab es auch. Und was ich sehr spannend fand, es sind auch manchmal die Menütitel sehr selbstsprechend gewesen, zum Beispiel zur COP25 2019 in Madrid. Warm Seas Eating Imbalance.
Was? Warm was?
Warm Seas, also warme Weltmeere, Eating Imbalance. Oder Urgent, Minimize Animal Protein. Also auch da, diejenigen, die den ganzen Diplomatenessen Titel geben, die wollen da vielleicht auch schon mal so ein kleines Geschmäckle mit reingeben. Gell? Die wollen sagen, komm, redet da doch mal drüber bei eurem Essen. Also insgesamt, es gibt einige Hinweise, dass wirklich Essen sehr genutzt wurde, bewusst genutzt wurde. Es gibt auch einige, wo scheinbar widersprüchlich notiert wurde. Beispielsweise als dem indischen Präsidenten 1990 Roast Beef dargeboten wurde. Wir wissen, in Indien sind Kühe eher heilig. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat. Es gibt keinen Nachweis, dass er es abgelehnt hat oder sich beschwert hat. Da waren wir ja leider nicht drin. Kann niemand
ist ja auch schwierig, ne? Als Gast zu sagen, nein, bitte nicht.
Richtig. Aber wer weiß, ob es danach ungeahnte Spannungen zwischen Indien und Portugal gab. Ich bin da leider
das
gar nicht
drin. Das
hätte
mich jetzt auch interessiert, ob irgendeine Vorspeisensuppe einen Krieg ausgelöst hat oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber hast du irgendwas?
Ich glaube, es gibt noch nicht den Nachweis, dass es wirklich eine Korrelation gab, eine Kausalität gab, Korrelation möglicherweise. Wie wir auch wissen, auch das Wetter kann Gespräche beeinflussen, wenn es um Diplomatie geht. Da gibt es wirklich viele Zusammenhänge, also nicht nur Liebe geht durch den Magen, auch die Diplomatie. Ja, Leute, und das war's schon mit dieser Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Hier live vom Brainwaves Podcast Festival im Science College Offenbach. Danke auf jeden Fall an die Technik. Danke an euch hier im Publikum. Lasst euch nochmal hören. Schön, dass ihr mit dabei wart und
vielen,
mit dabei
vielen
seid.
Dank.
Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ich werde dich zu einem Menü einladen.
Ehrlich?
Mhm.
Ich sag dir vorher, was ich möchte.
Bevor du mich dann anschreist, weil ich von deinem Essen weggehen soll.
Nein, Pommes sind immer gut,
Pommes
also kannst du bestellen.
Okay, das machen wir.
Ja, also. Wir hören uns nächste Woche wieder. In 2 Wochen wieder.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.
Fakt ab kommt jede Woche raus.
Ja, natürlich.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, Julia nochmal hier. Und zwar mit einem ganz persönlichen Podcast-Tipp. Ich darf nämlich bei einem neuen Podcast oder einem alten Podcast-Projekt, was neu aufgelegt wird, mitmachen. Und zwar bei Quarks mal angenommen. Wir wechseln unsere Perspektive zu Was wäre wenn? Zum Beispiel, wenn zum Beispiel nur noch E-Autos auf unseren Straßen fahren würden. Oder wenn wir in Europa wieder voll auf Kernenergie setzen würden. Oder was würde passieren, wenn die Wehrpflicht wirklich kommt? Bei Quarks mal angenommen erfahrt ihr faktenbasiert, wie unsere Zukunft wirklich aussehen könnte, wenn wir was anders machen als bisher. Quarks mal angenommen gibt's natürlich werbefrei in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt und da vielleicht auch mit Video. Den Link dahin findet ihr natürlich super bequem wie immer in den Shownotes. Wir hören uns!